Es geht los mit der dritten Staffel der 1:1 mit Dana Coaching Podcast Folgen. Ich freue mich riesig, dass wir jetzt loslegen können mit euch in diese dritte Staffel. Die Folgen sind immer so unglaublich wertvoll. Es sind, glaube ich, die Folgen, zu denen wir die meisten Feedbacks bekommen und so unglaublich viele Rückmeldungen, dass es so wahnsinnig erkenntnisreich ist. Und gleichzeitig sind die natürlich um ein Vielfaches zeitintensiver zu produzieren als eine reguläre Podcast-Folge. Deswegen veröffentlichen wir die immer nur oder produzieren die auch nur in Staffeln. Aber umso mehr freue ich mich jetzt, die Folgen mit dir teilen zu können. Wir haben 6 Gespräche an der Zahl. Alle 2 Wochen wird eine neue Folge veröffentlicht. Und heute habe ich ein Gespräch mit Anni für dich. Und zwar geht es darum, wieso will ich meine Tüten selber tragen und nicht, dass er bezahlt? Ein sehr spannendes Thema.
An einem Wochenende, da waren wir erst in dem einen Laden, da habe ich die Karte gezückt, der andere Laden, Karte gezückt und im dritten Laden habe ich das wieder gemacht. Und auf dem Parkplatz hat er dann zu mir gesagt, ja, dann trag doch deinen Einkauf. Weil er ganz genau weiß, weil wir am Anfang darüber gesprochen haben, wie schwer es mir fällt, Tüten tragen zu lassen.
Ja. Warum ist das eigentlich so spannend? Wieso will ich meine Tüten selber tragen und nicht, dass er bezahlt? Es geht in dem Gespräch mit Anni wirklich darum, dass sie, die ist schon wahnsinnig weit gekommen. Anni hat die erste Kohorte der Coaching-Ausbildung bei mir gemacht und ist unfassbar weit gekommen, natürlich in dem Jahr, und weiß schon ganz viel und ist schon durch wahnsinnig viele Prozesse gegangen und natürlich auch mit ihrem Partner. Und wie das halt so ist, we can't see what we can't see. Also es gibt einfach immer wieder blinde Flecken, die wir haben und wo wir manches Mal alleine eben nicht weiterkommen. Und das ist einer der Punkte, die sie gerne anschauen möchte. Und wie sie auch sagt, weil sie einfach dichter mit ihm jetzt gerade noch zusammenbrückt, die ziehen gerade zusammen oder bei der Veröffentlichung sind die jetzt schon zusammengezogen und wollen irgendwie in den nächsten 1-2 Jahren ein Kind kriegen. Und da wird es natürlich, wie wir alle wissen, nicht einfacher, sondern eher schwerer oder herausfordernder, weil die ganzen Konditionierungen greifen und sie möchte dem vorgreifen, weil sie erkennt, dass sie an einer Grenze steht, weil es für sie eben schwer ist, ihn bezahlen zu lassen oder eben auch grundsätzlich ihm Dinge zu überlassen, auch wenn es ihr immer leichter fällt natürlich, aber es fällt ihr irgendwie schwer und sie merkt so eine Scham oder einen Widerstand. Und das schauen wir uns zu, ob man sich Männer zumuten kann, ob die das halten können, aushalten können, ob man sich dann abhängig macht oder nicht abhängig macht. Und es ist ein wahnsinnig spannendes Gespräch, was sehr tiefgreifend ist. Anni kommt ganz dolle tief an die Wurzel ihrer Gefühle, ihrer Geschichte. Wir gehen in die Vergangenheit und finden eine zwar sehr banale alltägliche Situation und dennoch für sie als Erfahrung oder Erleben verhältnismäßig traumatische, sehr prägende Situation mit ihrem Vater. Und hat ein Riesenschiff dazu, der ihr deutlich macht, dass sie in einer Art Gefälle unterwegs ist mit ihrem Vater, aber auch mit ihrem Partner im Heute. Ich hoffe so wahnsinnig sehr, dass du ganz gigantisch viel mitnehmen kannst aus dieser Folge und wünsche dir ganz viel Spaß beim Reinhören. Dann herzlich willkommen, liebe Anni. Ich freue mich mega, dass wir uns auch hier so sehen und bin ganz gespannt auf deine Frage. Ich weiß tatsächlich nicht, weil, wie gesagt, das Team hat alles ausgesucht und ausgewählt. Die haben mir zwar ein Briefing geschickt, was ich nicht gelesen habe, aber sag denen das nicht. Das wird ganz unbefleckt. Schieß los.
Ja, also ich habe meine Frage mitgebracht. Und zwar, zu welchem Zweck ich mir ungute Gefühle, also unangenehme Gefühle kreiere, wenn mein Partner Kosten für mich übernehmen möchte. Ob wir jetzt beim Essen gehen oder wenn wir zusammen einkaufen. Also mir fällt es deutlich einfacher, für ihn mitzubezahlen, weil das für mich vollkommen okay ist. Aber dieses Annehmen ist echt schwierig. Und das mache ich mit der Absicht, weil ich oder wir halt auch später eine Familie gründen möchten, und wir schon darüber gesprochen haben, dass ich dann ja auch mal zu Hause bin. Ja. Und bevor es dann irgendwie richtig unangenehm wird, möchte ich es lieber jetzt auflösen und daran arbeiten. Ja.
Coole Idee. Voll geil. Gibt es konkrete Babyfamilienplanung?
Ja, so in den nächsten 1 bis 2 Jahren irgendwie so.
Oh, wie schön. Wie schön. Oh, mehr Babys. Freunde von uns haben gerade ein Baby bekommen. Also mehrere, aber insbesondere Freunde. Und die ist, es ist so schön. So schön. Das macht auf jeden Fall Sinn, das aufzulösen. Was würdest du denn sagen, was ist das für ein Gefühl, was du hast, wenn er was für dich bezahlt?
Es ist irgendwie so, als wäre da so ein Stück Scham mit dabei.
Okay.
Also ich kenne das ja auch schon aus anderen Beziehungen, dass ich ja eher geneigt bin, Dinge zu bezahlen. Ja, also es ist irgendwie so unangenehm, als wäre ich irgendwie zu viel, als würde ich irgendwas zu viel verlangen. Also es ist und auch so schambehaftet. Ich habe da ja schon mal selbst versucht, rumzuforschen und mal reinzufühlen. Yeah. Und ich kenne das auch aus anderen Situationen. Wenn du ein konkretes Beispiel haben möchtest,
zum Beispiel, unbedingt.
Also meine Eltern sind getrennt und das war auch schon, ich glaube, da war ich in der 2. Klasse oder so. Und ich wollte ein Kostüm haben. Meine Mama hat gesagt, dass sie halt dafür gerade nicht so viel Geld übrig hat. Und ich soll dann meinen Papa auch mal fragen, ob er noch was dazu beisteuern kann. Und dann war ich auch tatsächlich bei ihm und hatte halt gefragt. Und ich weiß noch, dass mich das richtig Überwindung gekostet hatte. Ich weiß nicht am Ende, ob ich es jetzt bekommen habe oder nicht. Yeah. Aber das Gefühl kenne ich noch, dass es mich so richtig Scham, also irgendwie war da Scham mit dabei, weil er hat auch noch gesagt, so, du kommst nur, wenn du irgendwie was haben möchtest, wenn du Geld brauchst. Und es war das erste Mal, dass ich irgendwie gefragt habe. Und so ein ähnliches Gefühl kenne ich aber auch, als ich zum Beispiel eine 5 auf dem Zeugnis hatte in Deutsch. Und da war ich in der 3., 4. Klasse. Und ich habe mich das einfach nicht getraut, meinem Papa zu sagen, weil meine Mama hat ja alles unterschrieben. Und da habe ich zu ihm gesagt, dass ich das im Diktat hatte. Also ich habe mich nicht getraut zu sagen, dass es tatsächlich auf dem Zeugnis war, weil ich irgendwie Angst hatte, dass ich richtig Ärger bekomme oder irgendwie dann wirklich nicht gut genug bin oder irgendwie, weiß nicht, vielleicht seine Anerkennung nicht bekomme oder irgendetwas so in der Art. Also.
Und gab es einen Unterschied zwischen dem Gefühl, diesem Gefühl bezogen auf deine Mutter und bezogen auf deinen Vater?
Ja, also bei meiner Mama ist mir das deutlich leichter gefallen. Die hat ja auch alles so weit mitbekommen.
Ja.
Und hört sich jetzt blöd an, aber wenn sie jetzt zum Beispiel gesagt hatte, dass sie stolz auf mich ist, hatte das für mich nicht so einen Wert bei ihm.
Mhm.
Das weiß ich auch, darüber haben wir auch gesprochen.
Deine Eltern haben sich getrennt, da warst du wie alt?
Irgendwas so zwischen 6 und 8, so um den Dreh.
Ja.
Ja.
Okay, aber lass einmal noch einen kurzen Schritt zurück, das ist zurückgehen zum heute. Hast du konkrete Beispiele mit deinem Partner, wo das auftaucht? Also, wo er zahlen möchte und lässt du das dann zu, lässt du es nicht zu?
Wir üben. Weil wir hatten eine Situation, wir waren am Wochenende einkaufen, also wir wohnen noch nicht zusammen, ziehen jetzt aber zusammen. Und für mich war es halt so selbstverständlich, weil ich ja auch oftmals bei ihm bin, dass ich dann einfach bezahle. Und solange das auch so in Waage ist, ist das für ihn okay.
Mhm.
Aber an einem Wochenende, da waren wir erst in dem einen Laden, da habe ich die Karte gezückt, der andere Laden, Karte gezückt und im dritten Laden habe ich das wieder gemacht. Und auf dem Parkplatz hat er dann zu mir gesagt, ja, dann trag doch deinen Einkauf. Weil er ganz genau weiß, weil wir am Anfang darüber gesprochen haben, wie schwer es mir fällt, Tüten tragen zu lassen.
Okay, spannend.
So, und dann habe ich ihm gedacht, so, ach du Scheiße, ja, okay, ich habe jetzt 3-mal in Folge bezahlt. Was ist das dann eigentlich für ein Gefühl für ihn?
Ja.
Also auch noch dazu. Und dann habe ich das dann halt angesprochen und dann hat er gesagt, so, ja, das ist für mich ja auch okay, wenn du bezahlst, aber wenn es irgendwie so Überhand nimmt, dann fühlt sich das für mich auch nicht gut an.
Ja.
Ja, und deswegen sprechen wir jetzt im Vorfeld immer mal ab, wer bezahlt denn jetzt?
Ja.
damit wir halt an der Kasse nicht dieses Karten, jeder zieht die Karte und wir das jetzt im Teller tragen.
Gerangel, wer darf bezahlen? Was natürlich auch nur Symptomorganisation ist und nicht das Problem aus der Welt räumt, ist ja auf jeden Fall ein guter Anfang. Aber was ich jetzt raushöre, du bist ja gestartet mit der Frage, das bezogen auf das Geld. Mhm. Aber du hast gerade jetzt gesagt, dir fällt es auch schwer, dir die Tüten tragen zu lassen.
Ja. Wobei mir das tatsächlich immer leichter fällt. Also auch gerade, weil wir ja sehr viele schwere Sachen tragen müssen durch den Umzug. Also mir fällt es deutlich einfacher, da jetzt auch irgendwie ihn mal zu fragen, wenn ich jetzt irgendwie vom Einkaufen alleine komme, so, okay, ich habe viel eingekauft, magst du mir vielleicht gerade mal helfen? Er wird ja nicht Nein sagen. Also er freut sich ja auch, wenn er was tragen darf. Deswegen mache ich es ja auch ihm zuliebe mit.
Okay, aber das was es dir schwer macht, scheint noch nicht aufgelöst zu sein.
Mhm.
Also das da, ne, auch wenn du sozusagen da rein investierst und übst, was ja super ist, dass sich das dann verändert, scheint das noch nicht aufgelöst zu sein. Und das klingt nach, das wäre jetzt meine Frage, es klingt nach einem ähnlichen Gefühl. Also sozusagen, ich trage eigentlich, also ich lasse ihn das jetzt auch mal machen und das ist ja auch gut für ihn, aber eigentlich trage ich lieber meine Tüten selber und ich zahle eigentlich auch gerne selber. Ist das gleiche Gefühl, was dahinter steht?
Das ist auf jeden Fall ähnlich, weil ich halt, also wir hatten das am Hamburg-Wochenende auch, als wir miteinander gesprochen haben. Da hatte ich irgendwas gesagt, dass ich mich sonst nutzlos fühlen würde. Also mir ist es gar nicht so aufgefallen, dass ich das gesagt habe, aber mich hat dann eine Mitauszubildende auch angesprochen und mir war es so bewusst, weil ich so, nee, habe ich gar nicht mitgeschnitten. Und geht, glaube ich, schon so in die Richtung.
Ja.
So unbewusst dahergesagt.
Genau, auf jeden Fall. Und was ist die Befürchtung oder der Schmerzpunkt, wenn er jetzt alles bezahlen würde und er trägt dir die Sachen und er hält dir die Tür auf und was passiert dann?
Dann fühle ich mich schlecht. Schlecht, weil irgendwie so ein Gefühl mitschwingt, das ist dann, dass ich zu viel verlange. Also, dass ich ihm zu viel irgendwie aufbürden würde.
Ja.
Ja. Ich weiß, was auf der anderen Seite der Medaille ist und das ist echt so unangenehm.
Ja. Wir gucken noch nicht auf die andere, gucken wir gleich noch hin.
Na gut.
Aber genau, dass du ihm zu viel aufbürdest sozusagen.
Ja.
Aber ist da, also was ist das? Was ist die Fantasie in der Angst, ihm zu viel aufzubürden? Wenn es zu viel ist, was dann?
Dann ist er weg.
Dann ist er weg.
Mhm.
Mit der Begründung, er muss zu viel für dich machen oder du bist zu anstrengend?
Zu viel für mich machen.
Oh. Sag mal, was ist das für ein Gefühl, was die Energie, die sich bewegt?
Es ist irgendwie, es schwingt Traurigkeit auf jeden Fall mit.
Ja.
Ja. Und halt auch einfach diese Angst, ob das jetzt damit verbunden ist, dass mein Papa ja auch weggegangen ist.
Ja.
Oder nicht, ist dann halt so eine andere Sache, aber irgendwie schon so.
Das ist ja ein ganz weit verbreitetes Thema. Ich glaube, bei vielen Menschen, aber insbesondere natürlich vielen Frauen. Ich kann das auch alleine. Ich bin irgendwie zu viel oder eine Last oder will mich auch nicht abhängig machen. Ich kann das eben auch alleine. Ich kann auch für mich alleine sorgen. Und die wollen dann eben ihre, ich sag mal, Tüten selber tragen oder selber bezahlen. Und das ist halt, kommt meistens erstmal aus so einer Haltung von Stärke, die sich äußern kann durch Trotz oder durch ich zahle halt gerne und ich bin ja auch gerne für andere da und ich tue ja auch gerne viel für andere und helfe halt gerne und verschenke das auch gerne oder lade eben gerne ein. Aber in den allermeisten Fällen steckt eben irgendeine Form von Schmerzpunkt darunter. Und das kann man jetzt bei Anni total schön sehen oder gut erkennen, dass da direkt sowas so ein Gefühl, so eine Traurigkeit hochkommt, wie sie sagt, das ist schon tendenziell eine Traurigkeit, das kann bei jedem anders sein, aber so eine Traurigkeit bei ihr, dass sie einfach zu viel verlangt, wenn sie, sag mal, die Tüten tragen lassen würde oder das bezahlen würde. Und das ist total wichtig zu verstehen, dass das meistens das, was da drunter liegt, komplexer ist als das, wie wir uns verhalten. Was würde er als Begründung nennen in deiner Fantasie, wenn er gehen würde, dein Partner?
Dass ich ihn ausnutzen würde.
Okay, dass du ihn ausnutzen würdest. Ja. Mach mal einen Moment die Augen zu und guck mal in das Gefühl rein. Lass die Tränen ruhig fließen und den Atem und guck mal die Traurigkeit, dass du zu viel bist, wenn die schweren Sachen dir abgenommen werden, wenn auch mal für dich gesorgt wird, wenn auch mal für dich bezahlt wird und dann gleich sowas kommt wie, nee, das will ich nicht, dass du bist zu viel und du nutzt mich nur aus. Wo sitzt das Gefühl? Ist das im Hals, im Kopf, in der Brust, im Bauch?
In der Kehle.
In der Kehle sitzt das, ja. Achte mal darauf, den Atem nicht anzuhalten, sondern den fließen zu lassen. Ja, genau. Sitzt in der Kehle, es schnürt dir die Kehle zu. Ist das Trauer? Ist das vielleicht, ist oder es kann sein, dass das nur Trauer ist, aber vielleicht ist noch was anderes da. Wut oder Angst oder Einsamkeit oder Aggression oder Schmerz.
Das ist wie so eine kleine Angst. Das dann halt auch so aussprechen zu können oder zu dürfen.
Eine Angst, dem das auszusprechen, was in dir vorgeht?
Nicht raus.
Und hier kann man jetzt genau hören oder eben auch nicht hören, dass das Gefühl, die Traurigkeit, der Schmerz sitzt in der Kehle, so wie es schnürt ihr die Kehle zu. Und das, was sie sich nicht traut zu sagen in den Beziehungen oder nicht traut sich zu zeigen in den Beziehungen zu ihrem Partner oder auch Vater oder bestimmt auch in anderen, bewirkt, dass sie sprachlos wird. Also die Traurigkeit, die sie nicht sich traut zu zeigen, also das Thema, was da drunter liegt, was sie sich nicht traut zu zeigen, was sie kompensiert durch, ich kann das auch alles alleine und bezahlen und trage meine Tüten selber, sitzt in der Kehle fest und bewirkt eine Zurückhaltung, also wie so ein Zurückgezogensein in sich selbst, eine Sprachlosigkeit, die verhindert, die eigenen Bedürfnisse und Wünsche, die eigentlich darunter liegen, noch zum Ausdruck zu bringen. Mach dir bewusst, dass die, also gerade wenn das was mit, ich traue mich nicht, das auszusprechen, das kommt nicht raus, ist, mach dir mal bewusst, dass das, was du tust, sind ausschließlich, wenn man das abstrahiert betrachtet, Worte aus deinem Mund, die nicht an sich eine Bedeutung haben, weil du faktisch die Fähigkeit besitzt, Worte zu formulieren und die auszusprechen und dass alles andere nur die Geschichte ist. Das ist übrigens ein Tool oder eine Möglichkeit, die ich immer wieder nutze, um es mir leichter zu machen, Dinge anzusprechen, wo ich merke, ich traue mich nicht, die anzusprechen. Mir bewusst zu machen, dass es nicht ist, dass ich das nicht kann. Es fühlt sich an wie, oh, ich kann das nicht ansprechen, ich kann das nicht aussprechen, es kommt einfach nicht raus. Und das stimmt nicht, weil an sich faktisch besitzen wir die Fähigkeit, wie ich das gerade schon mit Anni gesagt habe, Worte zu formulieren und die auszusprechen. Das, was uns das nicht aussprechen wollen lässt, das ist nicht, dass wir es nicht können, sondern nicht wollen, ist die Konditionierung dahinter. Und dann mich von der Konditionierung nicht beeinflussen zu lassen oder nicht zurückhalten zu lassen. Und dabei hilft es mir eben, mich darauf zu fokussieren. Faktisch kann ich das aussprechen. Ich kann es einfach tun, unabhängig von der Konditionierung. Und dann die Worte rauspurzeln zu lassen und die Konditionierung links liegen zu lassen dabei.
Also es ist die Traurigkeit und gleichzeitig eine Angst, irgendwie zu viel zu verlangen, was jemand nicht erfüllen möchte oder
ja,
es halt für jemand anderes zu viel sein könnte.
Ja, und wenn du in das Gefühl, was in deinem Hals sitzt, nochmal reinfühlst, die Angst, zu viel zu sein, die Angst, die Scham, die damit zusammenhängt und die Befürchtung, dass dein Partner denken oder sagen könnte, du verlangst zu viel, du nutzt mich aus, das geht so nicht. Wenn du weit zurückdenkst in deine Kindheit, ans Anfang der Schulzeit oder vielleicht sogar ein bisschen davor, erinnerst du dich an Gedanken oder das gleiche Gefühl? Vielleicht hast du eine Situation oder mehrere oder auch vielleicht ist es nur eine Phase, wo du das auch gefühlt hast. Lass dir einfach fließen, die Tränen, ist okay.
Zum einen diese beiden Beispiele, die ich schon genannt hatte.
Mit deinem Vater?
Genau. Oder auch, als ich irgendwann mal gesagt hatte, nee, ich habe keinen Bock. Ich glaube, ich war so 4 oder 5. Und da ging es darum, mit der Familie jetzt immer spazieren zu gehen nach dem Sonntagsessen bei meiner Oma. Ich hatte da wirklich irgendwie keine Lust drauf. Und da hatte ich irgendwo im Fernsehen auch mal mitbekommen, dass jemand so gesagt hat, wenn er keine Lust hat, ich habe keinen Bock. Dann habe ich das auch so gesagt und dann habe ich richtig Ärger von ihm bekommen. Und ich mir gedacht habe, okay, dann sage ich das so halt nicht mehr.
Wie war seine Reaktion?
Er hat laut mit mir geschimpft. Und gesagt, dass es ihm halt auch egal ist.
Ah, ist egal, ob du Bock hast oder nicht? Was hat das in dir ausgelöst? Wie war das für dich?
Dass besser nicht sage, was ich irgendwie möchte oder gerade denke.
Ja, das ist die Schlussfolgerung daraus. Und wenn du reingehst in die Situation und sollst jetzt gerade, die kleine Anni soll spazieren gehen nach Mittagessen und du denkst so, nee, eigentlich habe ich voll keinen Bock. Und dann sagst du das einfach, nee, ich habe keinen Bock. Und dann fängt dein Vater an, laut mit dir zu schimpfen. Das ist egal. Was ist in dir in dem Moment vorgegangen? Das ist egal, ob du Bock hast oder nicht. Wenn du reinzoomen könntest in die Situation. Genau.
Ich bin schon erschrocken. Und ich war traurig und wütend zugleich.
Also hast dich erschrocken, als er so richtig laut geworden ist. Du warst traurig und wütend zugleich. Und was ist dann passiert? Hast du noch irgendwas gesagt oder bist du einfach wortlos mitgegangen? Oder was ist passiert in der Situation? Wart ihr bei deiner Oma zu Hause? In der Küche oder?
Nee, im Schlafzimmer und hab da vorm Spiegel gesessen.
Hast du vorm Spiegel gesessen? Was hast du vorm Spiegel gemacht?
Meine Delfinohrringe angeguckt, die ich frisch bekommen hatte.
Ah, wie schön.
Ich kann dir nicht mehr sagen, wie es weiterging. Sehr wahrscheinlich sind wir auch spazieren gegangen.
Ja. Yeah. Guck mal, ob du noch einen kleinen, also auch wenn du es nicht konkret weißt, das ist total okay, aber nochmal einmal reinzoomen kannst in den Moment. Du sitzt vor dem Spiegel mit deinen hübschen, wunderschönen Delfinohrringen. Und was möchtest du eigentlich machen in dem Moment, während du sitzt vor dem Spiegel?
Einfach da sein.
Einfach da sein.
Die Ohrringe angucken.
Ja, dich erfreuen an diesen schönen Ohrringen, wie hübsch du aussiehst, mit den Delfinchen am Ohr. Und dann sollst du spazieren gehen. Und dann kann man ja mal ausprobieren, sagen sie, nee, ich habe eigentlich keinen Bock. Wie war die Idee für dich, spazieren zu gehen in dem Moment?
Es hat gerade nicht so gepasst. Also ich kann ja nicht mal sagen, ob irgendwie Sonne da war oder Regen, aber ich wollte gerade halt einfach was anderes machen.
Ja, du warst in deinem Flow, in deinem Delfin-Ohrring-Flow. Ja. Und wie war das, dass du da eigentlich so ganz beseelt warst und gesagt, nee, ich habe keinen Bock, ich will nicht mitgehen und dass dein Papa dann laut geworden ist?
Das hat dann nicht dazu gepasst, weil es gerade halt einfach ruhig war und ich einfach nur da war. Und dann aus dieser schönen Situation plötzlich dann so was Lautes, Unangenehmes geworden ist.
Ja. Und der war, ist dann laut geworden und dann warst du irgendwie einerseits traurig und gleichzeitig wütend. Worüber warst du traurig?
Dass ich nicht einfach ganz in Ruhe weiter da für mich sein konnte.
Ja. Und worüber warst du wütend?
Dass meine Meinung quasi nicht gezählt hat, also ob ich jetzt Lust hatte oder nicht. War in dem Moment dann egal. dass er dann halt so laut geworden ist, anstatt irgendwie normal mit mir zu sprechen in einem angemessenen Ton.
Okay, und glaubst du, dass du das mit 4, 5 Jahren gedacht hast, das ist kein angemessener Ton, um jetzt mit mir zu sprechen? Oder sagt das die Anni von heute schon?
Ganz blöd, dass du so laut geworden ist und ich nicht das machen konnte, was ich machen wollte.
Ja, ist irgendwie doof. Wütend hatte ich das gemacht, dass der jetzt geschimpft hat, der Papa. Ja. Und was glaubst du, oder was würdest du sagen, was hast du in dem Moment gedacht oder entschieden oder geschlussfolgert über dich, ja, über das Leben, über deinen Papa?
Dass ich dann Dinge so mache, wie ich denke, dass sie andere wollen, damit sowas nicht passiert.
Dann mache ich das halt nicht mehr. Sage ich halt keine Widerworte mehr. Oder sag mal in deinen Worten.
Dann mache ich das so, dass es für andere passender ist. Also so, wie ich denke, dass es für die anderen passt.
Und da kann man jetzt gut dran sehen, dass oft Erfahrungen vielleicht, ich benenne sie mal wertungsfrei banale, also alltägliche Erfahrungen gegeben hat, die wir gemacht haben, die aber in dem Erleben, in dem inneren Erleben traumatisch waren. Und zwar einfach einen Bruch gemacht haben in uns, der bewirkt hat, dass die Gefühle und die Geschichten, die wir uns dazu erzählen und die Gefühle, die dazu passen, dass wir die wegpacken und konservieren und daraus einen neuen Baustein unserer Persönlichkeit geschustert haben, unserer Identität, die uns dann bis ins Heute verfolgt, wie bei Anni. Wir kommen noch über dieses Gespräch zu den verschiedenen Facetten, wie sie das begrenzt im Heute oder wie sie sich damit begrenzt. Aber wichtig zu verstehen ist an der Stelle, dass wir so sehr feststecken in all diesen Dingen von ganz viel, ganz früher auf, wenn wir denken, wir hatten vielleicht eine glückliche Kindheit, weil das ist ja eine solche, ich sag mal, alltäglichen Erfahrungen mit unseren Eltern haben wir ja alle gemacht. Und dennoch kann das Erleben in Anführungsstrichen traumatisch gewesen sein. Und so sind wir eben alle traumatisiert und sind bis ins Heute ferngesteuert von dem, was wir versuchen zu verhindern. Und sie hat in diesem Fall geschlussfolgert, ich muss irgendwie anders sein. Also ich mach das irgendwie so passend oder verhalte mich so, wie ich glaube, dass es für die anderen passt. Aber wie war das, deinen Vater so wütend zu sehen? Also wie das dich hat das gestört. Aber was war deine Wahrnehmung davon, dass der so laut geworden ist, so aus dem Nichts so geschimpft hat? Wie hast du ihn wahrgenommen?
Irgendwie böse. Irgendwie auch nicht so, wie ich ihn sonst halt gesehen habe. Also er ist schon öfter mal laut geworden oder hat geschimpft. Aber weiß ich nicht. Also
was war,
er war ja nicht immer so. Also
nee.
Ich war ja auch irgendwie immer so ein Papa-Kind und er hat ja auch für mich eine Schaukel gebaut, weil ich unbedingt eine haben wollte und so. Aber ja.
Was war da anders in dem Moment, dass er so plötzlich so wütend geworden ist?
Weil ich nicht so funktioniert hatte, wie er gedacht hat oder es erwartet hat. Ich habe gesagt, dass ich keinen Bock habe. Also tatsächlich so. Und ich habe noch in dem Moment, als er gesagt hat, wie kein Bock. Also habe irgendwie versucht, das so irgendwie so eine Ausrede zu finden, warum ich jetzt gesagt habe, dass ich keinen Bock habe, weil ich das irgendwie im Fernsehen so gehört hätte und das halt was mit dem Bock zu tun hätte und irgendwie gar nicht so eine Unlust. Weil ich mir gedacht habe, oh, ich habe jetzt da voll den Fehler gemacht. Obwohl ja jeder weiß, dass wenn man sagt, ich habe keinen Bock, dass das nichts mit dem Bock zu tun hat.
Ja.
Ja, aber ich habe das irgendwie so versucht zu relativieren.
Was hast du wie muss das für dich gewesen sein oder wie war das für dich so, dass du es relativieren wolltest?
Ich habe es irgendwie versucht zu retten, damit ich nicht so viel Ärger bekomme.
Ja, voll gut. Ah, sehr gut. Du kannst, wenn du magst, deine Augen öffnen. Das klingt so, als wäre das, ich habe keinen Bock, es wäre wie so ein Versuch gewesen, wie so ein Ausprobieren. Würdest du sagen, dass das stimmt? Also nehme ich das richtig wahr?
Ja.
Ja. Und wie ist dieses... War ein bisschen rebellisch. War schon ein bisschen rebellisch. Aber wie war das Ausprobieren mit dem Rebellentum? Wie ist dein Papa damit umgegangen?
Laut.
Ja, und wie hast du ihn wahrgenommen in dem Moment? Wie geht er damit um, wenn du rebellisch und so ein bisschen frech wirst und sowas ausprobiert, wenn was Unerwartetes kommt von seinem kleinen Mädchen?
Bitter, laut und aggressiv und böse.
Ja, kann er damit umgehen, ja oder nein?
Nein.
Nein. Wer muss also die Verantwortung übernehmen, wenn er das nicht kann? Ja. Du musst die Verantwortung übernehmen. Ja. Und das hast du dann getan, indem du versucht hast, die Situation zu retten. Also wolltest du das irgendwie erklären und so ein bisschen rechtfertigen in der Situation. Was hast du geschlussfolgert in der Situation, vielleicht auch schon vorher, über deinen Vater, wie man mit dem sein muss, damit man mit dem eine gute Beziehung führen kann?
Brav. Ohne Ecken und Kanten. Ja, das ist auch das, was ich dann auch später so in der Beziehung zwischen uns so mitgenommen habe, was ich dann so auch so durchgezogen hat.
Ja, bezogen auf die 5, auf ein Zeugnis und...
Ja, und der hat mir das ja dann auch so gespiegelt. Also auch als ich den Realschulabschluss gemacht hatte zum Beispiel, ich war Jahrgangsbeste und als ich ihm das gesagt habe, da hatte er gesagt, so, dann kannst du ja Glück haben, dass die anderen dümmer waren als du.
Was hat das für dich bedeutet, dass er das gesagt hat?
Das war dann für mich so, als wäre es gar nichts wert. Also meine Mama war mega stolz, hat natürlich den Zeitungsausschnitt auch ausgeschnitten und alles und eher so. So, und dann habe ich mir gedacht, du weißt gar nicht, wie viel Kraft mich das auch gekostet hatte und dass ich nicht einfach nur Glück hatte, dass die anderen dümmer waren. Also mich hat das echt böse gemacht. Und aber auch so, also ich konnte nie so offen und ehrlich mit ihm sein, weil ich immer irgendwie das Gefühl, also Angst davor hatte, dass er mich irgendwie so sieht, dass das halt irgendwie nicht gut genug ist. Dann.
Ja.
Also ich habe ihm auch lange Zeit nicht gesagt, dass ich war ja schon verheiratet, dass mein Mann und ich uns getrennt haben, weil ich gedacht habe, wenn er das wüsste, dann würde ich ja wie so ein Versagerin da stehen. Also das hat sich dann so durchgezogen quasi.
Ja, das heißt, wie musst du sein mit deinem Vater oder glaubst sein zu müssen, um mit ihm eine Beziehung führen zu können?
Anders als ich bin.
Ja, und zwar wie?
Angepasster.
Angepasst woran? Ja. Welchen?
An seine Erwartungen, die ich denke, die er hat.
Ja.
Also irgendwie gut in damit der Schule.
Damit du versuchst dir sozusagen was zu sichern in eurer Beziehung.
Seine Anerkennung, seine Liebe.
Ja. Und würdest du sagen, das funktioniert?
Nein.
Aber ich mache trotzdem weiter. Ja, und da wird das Paradox total sichtbar, dass wir eben oft genau das machen, was Anni beschreibt. Wir versuchen uns aufgrund von diesem Trauma in der Kindheit anzupassen an die Erwartungen, die wir glauben, die andere haben, und halten die Dinge zurück, von denen wir glauben, dass die zu diesen Erwartungen nicht passen, in der Absicht eigentlich für Nähe und um uns die Anerkennung und die Liebe zu sichern. Aber gleichzeitig ist dieses sich verstellen und das Zurückhalten der Ursprung dessen, was Nähe und die Liebe eben verunmöglicht oder die gelebte Nähe verunmöglicht. Sehr spannend.
Das ist ja auch das Schöne. Also im Laufe der Ausbildung hat sich ja auch unser Verhältnis gebessert und da habe ich jetzt auch nicht mehr so versucht, irgendwas anderes zu sein oder angepasster zu sein. Es hat besser funktioniert, definitiv.
Ja. Das Problem oder die Herausforderung ist ja, wie du natürlich weißt, dass unser Verstand alle Männer und alle Frauen in einen Topf schmeißt, wenn wir klein sind. Also denkst du das vermutlich nicht nur über deinen Papa, sondern übers Mannsein. Mhm. was sich dann unter anderem heute widerspiegelt. Aber lass uns noch einen Moment bei deinem Papa bleiben, beziehungsweise bei der Beziehung, weil was würdest du sagen, wenn wir in diese Situation zurückgucken, von dem, wie du bei deiner Oma warst, mit den schönen Ohrringen. Und er wollte losgehen und dann ist er irgendwie laut geworden. Was war seine Absicht in der Situation?
Dass ich mitkomme und spaziere.
Ja, warum?
Weil alle zusammen rausgegangen sind.
Ja, und macht es Sinn, ein 4-5-jähriges Mädchen alleine zu Hause zu lassen?
Nein.
Und würde es Sinn machen, weil er hat dich ja in deinem Flow unterbrochen. Und würde es Sinn machen, dass die ganze Familie sich nach dem Flow von dem 4-5-jährigen Mädchen richtet? Ja oder nein?
Nein.
Nein. Und wenn das 4-5-jährige Mädchen in seinem Entwicklungsschritt einen Sprung macht und auf einmal Sachen sagt, die unerwartet kommen, sage ich mal. Oder noch eine andere Frage. War das bei seinen Eltern oder bei den Eltern deiner Mutter?
Bei seinen Eltern, weil ja. Meine Eltern waren auch noch zusammen, aber er hat auch irgendwie ein sehr schwieriges Verhältnis zu meinem Opa, meiner Oma mütterlicherseits gehabt.
Ja, okay. War die Beziehung zwischen deinen Eltern noch super?
Ich würde sagen, nein.
Ja. Und würdest du sagen, das war eine gute Stimmung da in der Runde?
Nee.
Also hatte er eine gute Zeit und war entspannt und ausgelassen und hat irgendwie da sein Leben genossen bei dem Mittagessen?
Schwierig. Also, weiß nicht. Also, besser als wenn wir jetzt bei...
Ja, bei den anderen Großeltern, genau. Aber von dem, was du weißt, wieso, wenn man das nicht auflöst, das Verhältnis zwischen Kindern und Eltern ist, inklusive der Frau und Familie sozusagen noch dabei, würdest du sagen, der war da entspannt und hatte irgendwie eine gute Zeit?
Nee. Also
ich will dir das nicht in den Mund legen, aber...
Nee, ich weiß, was du meinst. Also auch wenn ich jetzt halt... jetzt so betrachte, wenn er jetzt alleine ist, also ich ihn jetzt irgendwie zu Hause besuche, dann ist er auch lockerer als jetzt irgendwie zum Beispiel bei meiner Oma und mit seinen Geschwistern zusammen. Also von daher betrachtet nein.
Ja, okay. Genau, das heißt, die wollen irgendwie die ganze Bagage raus und es ist deine Aufgabe dafür zu sorgen, die kleine Anni zu holen und die sitzt dann mit ihren Ohren vorm Spiegel. Und er sagt, komm, wir wollen los. Und ich sage, ich habe aber keinen Bock.
Ja.
Ja. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, wenn man sowieso schon angespannt ist, dass man dann mitfühlend, liebevoll wird?
Och, sehr groß.
Sehr groß.
Ja. Also dann ist, ja, ich denke mal, dass er dann halt auch deswegen schneller mal aufbrausend geworden ist.
Möglich, genau, dass er sowieso schon angespannt ist. Hatte seine Stimmung war das ausschließlich, wir wissen es nicht, aber war das ausschließlich eine Reaktion darauf, dass du gesagt hast, ich habe keinen Bock? Was würdest du sagen?
Ich denke, dass meine Reaktion einen Großteil dazu beigetragen hat und das andere halt auch noch so dazu dabei war.
Ja. Und wie ist das wohl, wenn du los willst? Und dann sagt das Kind, nee, ich habe aber keinen Bock. Und jede Innenwelt von uns ist natürlich anders und die Absicht ist natürlich irgendwie liebevoll und mitfühlend, egal womit zu sein, aber mal der Realität ins Auge geguckt. Wenn man los will und das Kind sagt, ich habe aber keinen Bock, ist egal wie man gerade drauf ist, aber ist es einfach oder nicht so einfach, da besonnen zu reagieren?
Ich denke, dass es nicht so einfach ist.
Nee. Und hat das was damit zu tun, wie man das Kind findet? Ja oder nein?
Nein. Also mich mochte er mehr. Von daher...
Mehr als?
Mein Bruder.
Mhm.
Deswegen finde ich es gerade schwierig, darauf zu antworten. Mhm. Also so rein...
Das ist auch noch eine Frage. Das darf ja alles sein.
Hm.
Ich stelle die Frage mal anders.
Ja.
wenn alles eigentlich gut läuft zwischen Papa und Tochter und der eigentlich weiß, dass du gerne das tust, was er möchte, und dann kommen wieder Worte. Ich sag mal, ist die Überraschung dann größer oder kleiner?
Die ist groß.
Die ist groß, die Überraschung erstmal. Genau. Und wenn du sozusagen das, oder anders gefragt, wenn deine Tochter meistens das tut, was du möchtest, wie bewertest du das bezogen auf ihre Liebe zu dir?
Dass sie mich liebt, aber das fühlt sich gerade irgendwie so richtig merkwürdig an. Also, wenn ich das, vielleicht habe ich es gerade auch in meinem Kopf falsch herum so.
Ja.
Aber wenn ich nur das machen würde, also wenn meine Tochter nur das machen würde, was ich möchte,
ja,
dann fühlt sich das für mich gerade irgendwie komisch an zu sagen, dass ich sie nur dann, also dass es dann schon Liebe ist. Also
ja, das heißt ja auch nicht, dass das an sich so ist.
Ja.
Aber wenn es wenig Streit gibt und wenig Widerworte und die meisten Sachen gut laufen, rein logisch würden wir das eher interpretieren als eine gute Bindung und viel Liebe oder eine schlechte Bindung und wenig Liebe?
Eine gute Bindung und viel Liebe.
Genau. Also das ist ja, ohne dass ein Streit jetzt notwendigerweise zu dem Gegenteil führen muss, aber das, also es ist leicht, das als Beweis heranzuführen, wir haben eine gute Bindung und eine gute Beziehung sozusagen. Und du hast doch auch eine Tochter, ne?
Also nee, ich bin noch kinderlos.
Ach nee, genau, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, du bist ja noch kinderlos. Aber rein logisch, wenn du jetzt denkst, du hättest jetzt eine Tochter und das läuft eigentlich relativ glatt und dann gibt es sozusagen Widerworte. So, nee, habe ich aber keinen Bock. Was könnte das eben auch auslösen? Vielleicht als Erwachsener, jetzt mache ich einfach nur rein logisch, gemessen auch am Ergebnis, wenn dann da so ein Widerstand auf einmal kommt. Bezogen auf das doch mein Mädchen.
Mhm. Ja, dass irgendetwas in der Beziehung gerade irgendwie nicht stimmig ist. Also vielleicht bröckelt oder halt irgendwie.
Vielleicht. Also genau. Es muss nicht sein, aber auf jeden Fall kriege ich auf einmal Gegenwind von meinem Lieblingskind. Und was könnte das eventuell in einem Elternteil auslösen, was das über die Liebe von dem Kind zu mir aussagt, wenn die nicht mehr das macht, was ich möchte oder sozusagen gut zu mir ist und mir zustimmt und so?
Dass ich vielleicht weniger Liebe empfinden würde?
Möglich. Also wissen wir nicht, ob das jetzt bei deinem Vater ist, aber wir sind ja alle keine Heiligen und wenn wir Widerworte kriegen von Menschen, die wir lieben, wird das halt einfach im Kopf schnell verknüpft mit, die zieht sich vor mir zurück, die will mich nicht, die mag mich nicht. So war es sozusagen. Und dann ist da reinzuspringen und laut zu, also dann, ne, ist einfach eine schnelle Nummer. Und kränkt einen das, also ist sozusagen die Wahrscheinlichkeit, dass einen das mehr kränkt, stärker, wenn die Verbindung größer ist oder wenn die nicht so eng ist?
Wenn die größer ist. Ansonsten wäre es ja, ne? Passiert. Ja,
passiert. Also war sozusagen die für dich und vielleicht für ihn auch überraschend dolle Reaktion von ihm dir gegenüber, also so laut zu werden und irgendwie so rumzumotzen, war das ein Ausdruck davon, dass er dich wenig liebt oder viel liebt?
Wenn man so herangeht, dann ist er mich viel liebt.
Ja. Wie fühlt sich das an?
Also es kamen halt Tränen. Ja, also ich habe es halt sonst anders gesehen. Halt nur die eine Seite gesehen.
Ja. Und wie fühlt sich das an? Und ich bleib da jetzt vor allem dringend dran, weil es fällt dir schwer, da dem Worte zu verleihen. Es fällt dir schwer, dich zu zeigen damit. Deswegen ist es wichtig, dass wir das üben.
Ja.
Und es sind nur Worte aus deinem Mund.
Ja, es fühlt sich irgendwie ungewohnt an. Also ja. Das ist jetzt auch kein Gefühl, das ich jetzt so klar benennen kann. Es ist spannend. Also ich kann so Sachen ausschließen wie Wut oder Trauer oder so.
Es berührt dich.
Ja, also aber es ist jetzt nichts, was ich jetzt so als unangenehm bezeichnen würde, aber halt ungewohnt.
Ungewohnt. Und wie ist deine, was hat das für einen Einfluss auf deine Perspektive, auf ihn und seine Reaktion?
Dass ich das jetzt halt anders sehe und ihn nicht nur quasi als diesen bösen Lauten, der mich dann gestört hat und wo ich jetzt nicht das sagen kann, was ich möchte, sondern dann halt auch mal eine andere Sichtweise annehmen kann.
Ja.
Weil ich das natürlich nicht mit reinbringe, wenn ich das so selbst betrachte, dass da halt noch die Familie hinten dran ist und was da alles so so drumherum ist, was einen halt schon leichter mal vielleicht zum Lautwerden bringt.
Hier ist jetzt gerade bei Anni ein total wichtiger Shift passiert. Das heißt, ihre bisherige Wahrheit, die Wahrheit, von der sie noch nicht mal wusste, dass es nur ihre Perspektive ist, aber die Geschichte, die sie sich über diese Erfahrung und ihren Vater erzählt hat, hat jetzt gerade einen Riss bekommen. Und es ist eine neue Perspektive entstanden, dass sein Lauterwerden, sein Aufbrausen nicht ein Beweis dafür ist, dass sie nicht so wichtig ist oder dass man sich ihm anpassen muss oder dass er es irgendwie nicht alles nicht im Griff hat, sondern ganz im Gegenteil, dass das ein Ausdruck seiner Liebe und seiner Fürsorge ist ihr gegenüber. Und die Gefühle, die jetzt gerade hochgekommen sind bei Anni, das ist ein, ich nenne es mal ein bisschen komisch, ein Beweis dafür, dass es ein auf der tieferen emotionalen Erfahrungsebene ein Shift passiert. Und das ist total schön, weil hier liegt die Grundlage dafür, dass sich ihre Perspektive auf ihren Vater und somit aufs Mannsein und somit eben auch auf ihren Partner, deswegen sind wir da gelandet, verändern kann. Weil, wie ich eben in dem Gespräch auch schon gesagt habe, dass der Verstand das alles in einen Topf schmeißt. Also alle Männer gehören in einen Topf. Vielleicht auch alle Menschen, aber in diesem Fall klingt es sehr nach alle Männer. Und die Geschichten, die wir uns erzählen, die Perspektiven, die wir uns erzählen, die werden zu unseren Wahrheiten, die bewirken, dass wir ähnliche Gefühle und Gedanken im Heute auch haben, bezogen auf ganz konkrete alltägliche Situationen, die dann wiederum uns dazu bringen, Dinge zu tun oder zu unterlassen oder zu fühlen oder zu denken, ohne dass das auch nur im Ansatz ein Wahrheitsgehalt bezogen auf die tatsächlich aktuelle Situation hätte, sondern das ist einfach die alte Geschichte triggert, die aktuelle Situation, andersrum, die aktuelle Situation triggert die alte Geschichte, ohne dass wir das bewusst haben, sondern es triggert nur das Gefühl und die Handlungsstrategie. Wir kriegen das aber nicht mit, aber im Grunde reinszenieren wir dadurch die Vergangenheit im Heute und kommen aus den alten Mustern nicht raus, wenn wir uns dessen nicht bewusst sind. Und in der Into-Being-Philosophie, nach der ich ja arbeite, geht es eben darum, nicht zu erkennen, dass das, was wir jetzt mit Anni erschaffen haben oder entblättern, dass ihre Wahrheit nicht die richtige ist, sondern die andere, eben nicht bedeutet, dass das, was wir jetzt erschaffen haben, die eigentliche Wahrheit ist und die andere falsch, sondern beides sind Wahrheiten, die nebeneinander stehen, die aber nicht die Wahrheit abbilden, sondern zwei mögliche Perspektiven auf die Geschichte, was dem Verstand die Möglichkeit gibt, dass der Grip, der Halt oder der Glaube, dass die Geschichten überhaupt die Wahrheit abbilden könnten, lockerer wird, sodass wir Abstand gewinnen und erkennen können, dass es alles nur Geschichten sind, so dass wir uns innerlich lösen können von dieser Perspektive und nach da leichter rauswachsen können. Vor allen Dingen, wenn er das von dir anders kennt.
Ja.
Was würdest du sagen, wie macht der Verstand das? Wünschen wir uns konfliktreiche oder konfliktarme Beziehungen?
Konfliktarme.
Ja, und ich weiß nicht, ob das bei der Papa so war oder ob das bei dir so ist, aber so ganz grundsätzlich würden wir sagen, dass konfliktreiche oder konfliktarme Beziehungen mehr Nähe beinhalten. Rein, also so von dem, was wir intuitiv meistens denken.
Also von dem, was wir intuitiv meinen, konfliktarme.
Ja.
Also, und ich weiß, Das ist Konflikte Bedarf.
Ja. Ja, genau. Nur frei, also wenn das jetzt von deinem Papa betrachtet, ne? Also wenn er sich die Nähe und die Liebe wünscht, gerade wenn du ihm so wichtig warst, dann spielt das da eventuell eben auch noch mit rein. Und was hast du, und du hast das vorhin schon gesagt, was hast du dann entschieden in dem Moment, bezogen darauf, wie du mit deinem Papa sein kannst oder auch nicht sein kannst?
Dass ich halt eben anders sein muss, als ich es irgendwie bin, also mich irgendwie bestellen muss, was dann natürlich zu keiner Nähe führen kann.
Ja. Sondern wozu führt das, wenn du dich verstellst?
Zu Distanz. Also weil ich
zu Distanz.
Bin ich ja nicht wirklich ich.
Nee.
Dann war ich da wie so ein
ja.
Schleier.
Und was hat er sich damit, was war seine Absicht und sein Wunsch bezogen auf euch beide? Er wollte, dass du mit spazieren kommst, das wissen wir, aber was ist seine Absicht gewesen? Zu dir zu kommen, dich abzuholen, mit dir zu sein, selbst dass er dann laut geworden ist. Was ist die Absicht gewesen?
Er wollte mich ja dabei haben und Zeit mit mir verbringen.
Ja. Und dann hast du gedacht, der Ton gefällt mir nicht, dann ziehe ich mich ab sofort zurück. Weil dir kann man das nicht zutrauen. Das heißt, was erschaffst du damit? Oder hast du mit ihm erschaffen, auch von den Erfahrungen, die du dann noch kreiert hast, mit ihm nicht zu sagen, mit F5 und so weiter? Was hast du dadurch kreiert zwischen euch?
Viel Distanz.
Viel Distanz. Ja. Und zwar aus welcher Haltung heraus ihm gegenüber? Kannst du ihm dich zumuten und kann er das halten?
Nein.
Nein. Sondern wie?
Naja, er kriegt nur das, was ich denke, was gut ist, ohne auch die anderen Seiten zu sehen. Und so kennt
er kriegt nur
gar nicht.
Genau, ja, genau. Und er kriegt vor allem nicht nur das, was nicht gut ist, aber wie dosierst du dein Verhalten ihm gegenüber, bezogen darauf, wie er, also was sozusagen mutest du ihm zu? Wie dosierst du das?
Das, was ich denke, womit er umgehen kann.
Ja, du dosierst dein Verhalten so, wie du denkst, dass das arme Kerlchen gerade so eben aushalten kann. Ja, das ist sehr spannend, weil das passiert nämlich tatsächlich. Gestartet sind wir aus einer Perspektive heraus, wegen dem, ich sag's mal ein bisschen übertrieben, dem bösen Vater, der erwartet, dass man anders ist und Anni kann sich nur so zeigen, weil sonst würde er mit einer 5 auf dem Zeugnis und so weiter, das würde er gar nicht, würde er aufbrausend sein oder irgendwie sie ablehnen. Jetzt ist aber sichtbar geworden, es gibt noch eine andere Perspektive, andere Geschichte zu der gleichen Erfahrung, nämlich sie stellt sich auch über ihn und mutet ihm nur das zu, was man dem armen Kerlchen eben zumuten kann. Das ist ein starkes Gefälle da drin, was die andere Perspektive auf die Situation, die sie sich erschaffen hat, ermöglicht, ihr zu sehen. Also so, dass sie erkennt, krass, ich bin nicht nur die arme Anni, die von ihrem Vater so schlecht da behandelt wurde oder nicht sie selbst sein konnte, weil er so und so war, sondern, ach krass, ich habe auch, also es ist eine andere Facette der Wahrheit, ich habe auch mich total drüber gestellt, Distanz erzeugt, indem ich Teile von mir zurückgehalten habe, weil ich ihn kleiner gemacht habe und ihm nicht zugemutet habe, dass er mich in Anführungsstrichen halten kann, so wie ich bin, der arme Tropf. Und das ist ein wichtiger Teil der Philosophie, dass wir eben diese Perspektive sehen, weil, und das ist das, was sie jetzt so lachend schmunzeln lässt eben auch, das ist zwar auf eine Art unangenehm, das zu merken, krass, da habe ich eben auch was mit zu tun, auf der anderen Seite ermöglicht ihr das eine innere Freiheit, eben nicht mehr drin gefangen zu sein in der Verstrickung, die sie bisher hatte mit ihm, sondern neu wählen zu können und eine neue Perspektive auf die Beziehung zu haben und neu diese eben auch gestalten zu können. Und dann eben, weil der Verstand alle Männer in diesem Fall in einen Topf packt, nicht nur zu ihrem Vater, sondern auch zu ihrem Partner. Würdest du sagen, das ist eine Beziehung auf Augenhöhe?
Nein.
Nee, Und in welche Richtung geht das Gefälle? Wer steht oben und wer steht unten?
Naja, ich stehe oben und gucke nach unten.
Ja. Und guckst, wie jemand dem armen Kerl zumuten kann.
Ja.
Verparkt und verklebt mit den Gefühlen von Scham und ich kann mich ja nicht zumuten. Und beide Geschichten entsprechen der Wahrheit. Aber was müsstest du tun, bezogen auf deinen Vater? Nee, anders. Wir brauchen noch einen Zwischenschritt. Hat dein Vater dafür gesorgt, dass es für dich sicher ist, an dem Tag? Also die Aufgabe von, ne, dass es für dich sicher ist. Er hat sich gesagt, nun gut, sie möchte mit ihren Delfinohrring spielen. Wir gehen spazieren, wir kommen gleich wieder, Schatz. Und hat auch nicht gesagt, so Familie, wir müssen alle jetzt anhalten und stillstehen, weil Anni möchte noch mit ihren Delfinohrringen spielen, sondern was hat er getan? Wäre das sinnvoll gewesen, alles zu stoppen, damit du mit deinen Delfinohrringen spielen kannst, ja oder nein?
Er hätte mich aber meiner Mama lassen können.
Die wollte zu Hause bleiben?
Ach, irgendwie sind die Frauen meistens, glaube ich, nicht alle so mitgekommen.
Okay, also es wäre jemand zu Hause geblieben.
Ja, also in meiner Erinnerung auf jeden Fall ja. Nach dem Essen, dann hatten wir die Teller waschen und so weiter und dann alles für den Tee vorbereiten.
Was würdest du sagen, was war für dich in seinen Augen die, oder vielleicht auch aus deinen Augen, was wäre für dich die beste Variante? Einmal rausgehen oder einmal drinbleiben? Man weiß es nicht. Mhm. Es gibt ja kein an sich richtig und falsch. Aber würdest du sagen, es war sinnvoll, dass er dich mit rausnehmen wollte?
Ja, damit ich nochmal in die frische Luft komme und nochmal Bewegung bekomme und so, dann wäre man halt eigentlich draußen schon ganz gut. Und ich wäre halt auch bei ihm gewesen.
Ja.
Ja.
Also rein logisch wollte er dich sozusagen nicht dich selbst und den Frauen, die noch den Haushalt machen, überlassen, sondern wollte dich mit rausnehmen.
Mhm.
Ist das ein verantwortlicher Umgang mit einem 4- bis 5-jährigen Mädchen?
Ja.
Wäre es verantwortlich gewesen, wenn er gesagt hat, na, die sagt, sie hat keinen Bock, dann lasse ich sie jetzt halt entscheiden und lass sie zu Hause. Lass sie entscheiden.
Schwierig. Also wenn ich ja nicht alleine gewesen wäre, dann hätte man mich auch da lassen können.
Mhm.
Und dann hätte ich ja meinen Willen quasi bekommen.
Das stimmt. Aber es ist sinnvoll, einem 4- bis 5-jährigen Mädchen seinem Willen unbedingt. Ich sage nicht, dass das in der Situation falsch gewesen wäre, aber ist es, wenn die sagt, ich habe keinen Bock, ist es dann immer sinnvoll zu sagen, nee gut, dann machen wir das, was du möchtest.
Nee, immer sinnvoll ist es nicht.
Nee, das reicht schon hat dein Vater also im besten Wissen und Gewissen verantwortlich gehandelt, sage ich mal. Mhm. Ja, auch wenn er vielleicht sich im Ton vergriffen hat, ich sage nicht, dass es in Ordnung ist, irgendwie, ne, keine Ahnung, Spannung an Kindern auszulassen oder das sei alles nicht, aber einfach um das zu betrachten, also er hat sozusagen verantwortlich gehandelt. Mhm. Er hat nicht gesagt, na gut, sie hat keinen Bock, dann lasse ich sie jetzt einfach hier, sondern ja, sie hat keinen Bock und wir gehen jetzt raus.
Ja.
Also ist das eher stark oder eher schwach, sozusagen sich dem Widerstand nicht sozusagen, wie sagt man, dem Widerstand nachzugeben?
Es ist eher stark. Eher schwach gewesen, wenn man auf ein 4-jähriges Kind gehört hätte.
Ja.
Ja.
Also konnte er mit dir und deinem Widerstand umgehen, ja oder nein?
Ja, konnte er.
Konnte er, ne? Er hat gesagt, ja gut, dann hat sie halt jetzt keinen Bock und wir gehen jetzt raus.
Ja, nur halt nicht so, wie ich wollte, ne?
Nur nicht so, wie du wolltest. Aber ist das ein Zeichen davon, dass du ihm dich ganz zumuten kannst, auch mit keinen Bock? Oder dass du dich zurückhalten musst?
Ja, er kann ja damit umgehen.
Ja.
Ja. Ja. Freut mich auf die Art und Weise, wie ich es gerne gehabt hätte. Ne?
Ja, nee, genau. Ja. Nicht so, wie du es gerne gehabt hättest. Aber ist das ein valider Grund, um ihm deine Nähe zu entziehen und anzufangen, ihn anzulügen?
Ja, war's.
war es in dem Punkt, genau. Aber wenn du das jetzt aus der Ferne betrachtest, ist das, also kann er mit allem von dir umgehen, gemessen an der Erfahrung, ja oder nein?
Ja, er kann mit allem umgehen.
Ja.
Das habe ich ja dann auch die letzten Monate so gemerkt.
Ja.
Aber es steckt halt trotzdem noch irgendwie so drin. Und man guckt da, also ich persönlich komme da nicht alleine hin.
Und was jetzt passiert gerade, das spreche ich auch an hier gleich, ist, dass sie eigentlich gerade voll die mega Erkenntnis hatte und dann das jetzt so ein bisschen, nee, aber da komme ich ja, das weiß ich ja, es macht schon irgendwie Sinn, aber da komme ich ja alleine nicht hin, also so ein bisschen sich von mir zurückzieht und so ein bisschen die gerade gewesene Erkenntnis relativiert. Und das ist interessant, weil oft ist es so, wenn wir so eine Erkenntnis haben, dann fühlen wir uns verletzlich. Und das ist unangenehm oder risikoreich, was einige Menschen dazu bewirkt, dann zu versuchen, in dem Gespräch sich so ein bisschen wieder rauszuwinden. Und das versucht sie gerade. Nee, genau. Und das, was du jetzt ein bisschen machst, ist wieder so ein bisschen so rechtfertigen. Du bist schon auf dem Weg und ich mach das ja schon auch. Das wissen wir ja. Das, du bist jetzt... Ja, bist ja lange auf dem Weg. Natürlich bist du im Prozess, das ist ja klar. Und gemessen an dem, wie du mit deinem Partner bist, scheinst du Männern aktuell nach wie vor wie zu begegnen? Kann man denen das Leben und dich zumuten? Oder muss man irgendwie vorsichtig sein und auf die aufpassen?
Das ist jetzt schwierig, weil ich ja mit meinem Partner anders bin als mit meinem Papa.
Ja, in Teilen zumindest.
Ja, es fällt mir durchaus schwer, aber bei ihm natürlich fällt es mir deutlich einfacher. Und
dass er die Tüten trägt, dass er für dich bezahlt.
Ja, also es ist schon schwierig, aber es ist einfacher mit meinem Partner.
Ja, das stimmt.
Noch 100%.
Genau, also zumindest scheint der Leidensdruck so groß zu sein, dass du jetzt mit mir darüber ein Coaching-Gespräch führen willst. Aber es ist interessant, und das ist vermutlich eine Strategie, die du auch anwendest, dass du sozusagen das jetzt, dadurch, dass du das jetzt so darstellst, na, das ist mir schon auch leichter als mit meinem Papa, das so relativierst. Mhm. Und ich denke so, ja, du bist ja mit der Frage angekommen. Also ist ja egal, wie du mit deinem Partner bist. Aber du bist ja angekommen mit der Frage, dass du da so eine Scham bist und dass es dir so schwerfällt, dir die Tüten tragen zu lassen und zu bezahlen. Und was kreiert das zwischen euch, dass du eben nicht so gerne Sachen bezahlen lässt, dass du nicht so gerne möchtest, dass er dir die Tüten trägt? Ihr managt das, ihr kriegt es irgendwie und du gibst auch immer die Tüten, obwohl es sich doof anfühlt. Aber aus welcher Haltung heraus tust du das? Einen Schritt zurück, das ist, glaube ich, zu schnell. Mutest du ihm, ich sag mal, finanzielles 50-50 zu, ja oder nein? Indem du in drei Geschäften hintereinander die Karte zückst und dann auch noch die Tüten tragen möchtest eigentlich?
Nein, nicht ganz. Ja, nein.
Merk selber, ne? Es gibt einen Widerstand, das zuzugeben, den Teil. Wir wissen ja alle, du bist im Prozess, aber zuzugeben, dass es doch in dir einen Teil gibt, der ihm das nicht zumuten möchte.
Mhm. Ja.
Und es fühlt sich so an, als wenn du dich nicht zumuten willst oder kannst, weil du dich irgendwie schämst. Aber wie siehst du ihn, wenn du ihm nicht erlaubst, die Tüten zu tragen? Was ist das für ein Gefühl, was da gerade ist?
Mein Verstand würde jetzt sagen wollen, dass ich ihn schwach sehe dann, so rein logisch gefolgert. Aber so sehe ich ihn tatsächlich nicht. Und ich bin jedes Mal nur überrascht oder fasziniert davon, wenn ich ihn halt wirklich dann so sehe, wie er dann so stark ist. Also zum Beispiel, keine Ahnung, die Steckdosen abschraubt oder so, wo ich dann eigentlich denke, so, okay, das hätte ich sonst gemacht, aber ich bin da jedes Mal überrascht darüber, wie gut sich das dann im Endeffekt anfühlt. Also,
ja.
Dass er dann halt so ist und das ist für mich noch immer irgendwie schwierig so zu sehen, aber es ist halt bei ihm jetzt irgendwie anders so.
Genau, in den lichten Momenten.
Ja.
Ja. Und wir sprechen ja nicht über die lichten Momente, weil wenn es die lichten Momente wäre, dann wärst du nicht hier für ein Gespräch. Weil vorhin hast du nämlich gesagt, und dann hat er gesagt, du hast erzählt, er hätte gesagt, hier kannst du deine Tüten auch selber, willst du deine Tüten auch selber tragen oder irgendwie sowas, nachdem du in 3 Geschäften bezahlt hast. Mhm. Dann hast du gesagt, dir ist bewusst geworden, dass das ja für ihn irgendwie auch blöd ist, wenn du ihm das sozusagen nicht erlaubst. Mhm. Und aus welcher Haltung heraus betrachtest du, wenn du das so sagst, die Situation, das ist ja für ihn auch blöd, wenn ich ihm nicht erlaube, die Tüten zu tragen? Ist das auf Augenhöhe?
Nein.
Nein, sondern?
Dann stelle ich mich ja wieder drüber.
Ach komm, der soll auch mal die Tüten tragen dürfen. Das ist ja sonst total doof für den. So, und du kannst sonst vielleicht in dem Geschäft kannst du vielleicht auch mal bezahlen. Okay? Mach mal. Dankeschön, gut gemacht. Das ist ein bisschen überzeichnet. Ja, aber kannst du das nachfühlen? Also das,
ja.
Ja, und das ist jetzt ein bisschen überzeichnet, aber da ist, wird total dran sichtbar, dass es die exakt gleiche Haltung ist, die sie ihrem Vater gegenüber lebt. Also auch wenn sie eben erstmal, ich sag mal, in einer Art Widerstand gesagt hat, so, nee, aber bei ihm sehe ich, ihn sehe ich halt tatsächlich anders als mein Vater. Das stimmt natürlich auf eine Art und die Beziehungen unterscheiden sich natürlich auch. Und dennoch die Haltung, aus der heraus sie ihrem Partner, diesem Mann begegnet, ist die gleiche Haltung, aus der heraus sie ihrem Vater, diesem anderen Mann, bisher begegnet ist. Und das wird super schön sichtbar und da können wir die Parallelität so schön sehen, wie wir auf einmal die Vergangenheit in die Gegenwart bringen und alles reproduzieren und da festgehalten sind in diesem Wahnsinn, solange wir das nicht sozusagen uns die Geschichten erkennen als Geschichten und davon Abstand gewinnen. Und das ist dann halt einerseits, so wie wir das jetzt machen, auf der kognitiven Ebene, das heißt wirklich reinzugehen in die Geschichten, die zu drehen und zu verstehen, krass, ist gar nicht die Wahrheit, die ich immer dachte, die wäre die Wahrheit. Und krass, in der Vergangenheit habe ich das so gesehen und krass, das zeigt sich im Heute genauso verrückt. Da ist es sozusagen auf der kognitiven Ebene, aber auf der Bewusstseins-Evolutionsebene ist es so, dass wir auch energetischen Abstand gewinnen können, ganz grundsätzlich von den Geschichten, egal welche Seite der Story wir uns erzählen, sodass wir nach und nach, je mehr wir rauswachsen aus der Wahrheit dieser Geschichten, je mehr wir das wirklich integrieren, dass es eine andere, dass da was anderes hintersteht, desto leichter wird es ganz grundsätzlich dem Leben außerhalb dieser Geschichten zu begegnen. Dann wissen wir schon, auch wenn wir drinstecken in unserem Mindfuck, in unserem Wahnsinn, dass es nur Geschichten sind, sodass die Geschichten uns nicht so sehr kontrollieren können. Weil, ja, das eine ist die Schamgeschichte, aber wenn du so mit ihm bist, wer kontrolliert, wie es abläuft in der Beziehung?
Ich?
Ja.
Es ist schön, dass er das nicht so zulässt.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. Und das wäre auch für dich der nächste Schritt, dass du, und du könntest vielleicht, wenn du das mit deinem Papa noch runter kriegen möchtest, könntest du das mit ihm auch einmal teilen und dich einmal dafür entschuldigen, dass du es damals so gesehen und im Grunde dich zurückgezogen hast und dich distanziert hast und auch dich irgendwie erhöht hast, auch über ihn gestellt hast, im Grunde, indem du ihn angelogen hast und diese ganze Geschichte gemacht hast. Aber jetzt bezogen auf deine Partnerschaft, weil du bist ja gekommen mit der Frage irgendwie, was mache ich damit, weil ich in der Absicht, eine Familie zu gründen und zusammenzuleben, möchte ich das eigentlich rauskriegen aus der Partnerschaft. Das heißt, erstmal müsstest du das anerkennen, dass das bezahlen wollen und die Tüten selber tragen wollen, ist ein Kontrollmechanismus, dass du ihm das nicht zutraust, dir auf Augenhöhe zu begegnen und an sich dem Mann sein nicht zutraust, mit dir umzugehen und deswegen oder auch Verantwortung zu übernehmen für Tüten und Einkäufe. Deswegen machst du das lieber. Du regelst es schon. Und auch die Haltung, aus der heraus du ihn dann bezahlen lässt, eher ein, na dann mach das mal. Es gewesen ist bisher.
Ja.
Und dass du aber merkst, dass du da raus möchtest, also erstmal dich dafür zu entschuldigen. Und dann könntest du ihm den Auftrag geben, wenn er das mitkriegst, dass du das machst, dich zu stoppen. Und du könntest ihn auch mal fragen, weil das Interessante ist ja, die Männer haben auch Gefühle, auch wenn wir das manchmal nicht glauben. Du könntest ihn mal fragen, in welchen Bereichen er das fühlt oder auch mitbekommt und er sich irgendwie klein gemacht fühlt, bezogen auf Tüten tragen, bezogen auf bezahlen. Aber vielleicht gibt es noch andere Dinge, wo er merkt, dass du reingrätscht und ihn, ich sag mal, auf eine Art unterminierst als Mann und kontrollieren willst. Und dass ihr das mal auf den Tisch packt, dass du ihn nutzt, weil du nicht sehen kannst, was du nicht sehen kannst in deinem System. Du machst das garantiert in unterschiedlichen Facetten, was dir nach dem Gespräch jetzt vermutlich auch noch mehr auffallen wird. Aber dass du ihn, weil er guckt von außen und er kann das sehr wohl fühlen, wie du mit ihm bist, nutzt und ihm die, ich sag mal, Macht auch mit übergibst. Sagen, sag mal, wo ich das überall mache und wie würdest du das eigentlich gerne haben? Vielleicht sagt er, eigentlich möchte ich gerne die Einkäufe bezahlen. Eigentlich möchte ich bezahlen, wenn wir essen gehen. Eigentlich möchte ich, keine Ahnung, das Auto fahren, wenn wir Auto fahren. Eigentlich möchte ich das und das entscheiden. Und dann wäre eure Aufgabe, eine Synthese zu finden, die für beide funktioniert. Allerdings wird sich das für dich erstmal nicht nach Synthese anfühlen, weil dir wird sich das so anfühlen, als würdest du klein beigeben müssen, als würdest du die Kontrolle verlieren. Das ist die emotionale Kehrseite von der Kontrollinstanz, die du eingesetzt hast. Und dem müsstest du dich sozusagen hingeben, in seine starken, vertrauensvollen Arme. Wie hört sich das an?
Er wird dann bestimmt sagen, so, ah, okay, also ich bin wieder dein Lernfeld.
Das ist die Frage.
Ja. Ja.
Also seid ihr füreinander ja sowieso?
Mhm. Ja, er ist doch auch offen.
Doch, ja.
Hat ja auch jetzt am letzten Mal Radical Love mit mir dann die Aufzeichnung geguckt. Deswegen haben wir auch unser Sofa gekauft und nicht mein Sofa.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, total.
Werte mit ihm sprechen und
ja,
mich auch darin üben.
Ja, genau. Du kannst dir bewusst werden und du wirst das wahrscheinlich an allen Ecken und Enden. Es gibt natürlich noch viele Nebenschauplätze, die man untersuchen könnte, wie dein Bruder da mit drin hängt und was du da übers gelernt und so weiter und so fort. Aber deine Aufgabe wäre jetzt emotional erstmal da reinzugehen und hinzufühlen, krass, wo machst du das überall? Wo traust du deinem Papa das nicht zu? Wo traust du anderen Männern Dinge nicht zu? Wo traust du deinem Partner das nicht zu? Und dann mit zu erspüren, wie fühlt sich das an, wenn du in den Kontrollmechanismus gehst und wie hängt das sozusagen, wie ist das verzahnt mit der Geschichte über die Scham und dass du dich nicht zumuten kannst? Weil das ist die gleiche Medaille mit den unterschiedlichen Seiten. Und da rauszuwachsen, das ist der nächste Schritt. Aber das geht erst, wenn du das bewusst wahrnehmen kannst, wo du es tust. Ja, und genau das, was ich jetzt beschreibe oder gerade beschrieben habe, ist die Struktur oder der Weg, der sich dann daraus ergibt. Also jetzt nach dieser tieferen Erkenntnis, nach der emotionalen Erfahrung, dem inneren Shift, die Realität zu beobachten und meine Innenwelt zu beobachten, bezogen auf, wie bin ich mit Männern, wie bin ich mit ihm, wie fühlt sich das an, wenn ich wieder zurückgehe auf die eine Seite der Medaille, wie fühlt es sich an, wenn ich die andere Seite der Medaille lebe und dann nach und nach dadurch Abstand zu gewinnen zu der Medaille insgesamt und die inneren Prozesse besser erkennen, erfühlen und verstehen zu können, um da langsam nach und nach rauszuwachsen, rauszureifen sozusagen. Sehr gut.
Dankeschön.
Und kannst auch nochmal gucken, wo du glaubst, die Kontrolle zu verlieren, wenn du dem zustimmst, dass du es nicht weißt. Und dann lieber, also das, was du mit mir machst, dann so, nee, es ist mit meinem Partner läuft ja schon viel besser.
Ja.
Um die Kontrolle zu behalten. Um die Kontrolle zu behalten. Ja. Weil wir können nur rauswachsen, wenn wir da uns reinschmeißen in den Teil, den wir noch nicht wissen und können und der halt blind ist, weil natürlich bist du ja gigantisch auf dem Weg und auch wahnsinnig weit gekommen und jeder von uns hat halt diese blinden Flecken. Mhm. Ja. Voll gut. Danke dir. Danke für dein Vertrauen und für deinen Mut und ganz viel Freude beim Üben.
Dankeschön.
Das ist für dich rund an dieser Stelle?
Ja. Ist das.
Danke. So, der Lee. Wahnsinn, Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn, würde ich sagen. Ich finde es tatsächlich immer wieder magisch, wie sich die eigentliche, in Anführungsstrichen, Wahrheit zeigt über das Erforschen der Geschichte, die wir uns erzählen, die verklebt ist mit den Gefühlen, die wir abgespeichert haben, eben aus diesen Erfahrungen aus der Kindheit, und wie wahnsinnig machtvoll es ist, diesen Gefühlen zu begegnen, dadurch eine Art Reifeprozess zu laufen und die Situation zu lernen, zu abstrahieren und die andere Seite der Medaille zu erspüren, um eben uns aus der Geschichte ganz grundsätzlich zu lösen, um die Tür zu öffnen, um eine neue Erfahrung nach vorne raus zu erschaffen und nicht in der Konditionierung festzuhängen und mehr dem Leben im Heute zu begegnen, anstelle von gezwungen zu sein, die Vergangenheit im Heute zu reproduzieren. Und da entsteht eben auch dann die Freiheit, wirklich präsent im Jetzt zu leben, ohne durchgeschleudert zu werden durch die Gefühle und Konditionierungen der Vergangenheit. I love it a lot. In diesem Sinne wünsche ich dir ganz viel Erkenntnisse daraus, auch vielleicht, dass du das nochmal nachwirken lassen kannst, und vielleicht kennst du ja den ein oder anderen Menschen in deinem Leben, Mann oder Frau, Partner, Kinder, Freunde, Eltern, Verwandte, Arbeitskolleginnen oder Kollegen, von denen du denkst, wow, krasse Erkenntnisse, und ich kann sehen, dass das für die auch vielleicht spannend sein könnte. Und weil das wirklich die wertvollsten Folgen dieses Podcasts sind, möchte ich dich bitten, wenn du jemanden kennst, dann leite diese Folgen super gerne weiter, damit die Personen, denen du das weiterleitest, vielleicht auch sich befreien können aus ihren Geschichten. In diesem Sinne, take care, und ich wünsche uns eine wahnsinnig tolle Staffel von den 1:1 mit Dana Folgen und freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Alles Liebe, deine Dana.